Und dann sag ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder von Unter den Linden 50 und ich bin bei dir zu Gast. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Genau, hallo, ich bin Jamsel Kizil-Tepe, das Z weich ausgesprochen, bedeutet roter Berg. Ich komme aus Kreuzberg. Ich bin 1975 in Berlin-Kreuzberg geboren, immer in Berlin gewesen. Ich bin 46 Jahre alt, wir haben drei Kinder zusammen und ich habe nach dem Abitur in Berlin Volkswirtschaftslehre studiert. Ich bin Diplom-Volkswirtin. Nach einigen Stationen in der Privatwirtschaft auch bin ich als Referentin bei einem Bundestagsabgeordneten gelandet, für den ich sehr gerne gearbeitet habe, 7 Jahre lang. Und dort die Bereiche Arbeit und Soziales verantwortet habe. Seit 2013 bin ich im Deutschen Bundestag und vertrete den Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Berg-Ost. Das ist der südöstliche Teil von Pankow in Berlin. Und auch seit 2013 im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Ich bin Finanzpolitikerin, einige sagen auch Finanzexpertin. Und bin jetzt, letztes Jahr bei den Bundestagswahlen, erneut in den Bundestag eingezogen und bin am 8. Dezember 2021, zur Staatssekretärin im neuen eigenständigen Bundeswohnministerium ernannt worden.
Sehr spannende Biografie auf jeden Fall. Ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, ob du schon immer wusstest, dass du Volkswirtin werden möchtest oder ob sich das eher so ergeben hat?
Ja, das ist eine gute Frage. Man wünscht sich ja immer, dass Menschen ein Ziel vor Augen haben und der rote Faden auch im Leben sichtbar ist. Wie gesagt, ich bin in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen und sozialisiert worden. Ein sehr politisches Pflaster, auch in den 80er, wo ich das auch natürlich bewusst mitbekommen habe als Jugendliche und 90er Jahren. Und es ging hier natürlich auch um Verteilung, wie wird Wohlstand verteilt zwischen Arm und Reich und mein Interesse daran, auch politisch mich damit zu beschäftigen, war groß und ich habe mich dann entschieden für das Studium der Volkswirtschaftslehre. Dieses Studienfach analysiert eben, wie der Wohlstand, der erwirtschaftete Wohlstand einer Volkswirtschaft, einer Nation verteilt wird. Und das waren ganz spannende, lehrreiche Jahre an der Technischen Universität Berlin. Und ich habe dort bei Professoren gelernt, zu denen ich heutzutage auch noch Kontakt habe. Dazu gehört mein Professor, bei dem ich meine Diplomarbeit auch geschrieben habe, Professor Dr. Jürgen Krompart. Der war selber auch einer der 5 Weisen seiner Zeit und der mich auch persönlich sehr animiert, motiviert hat, auch parteipolitisch aktiv zu sein, der mich auch an die Gewerkschaften herangeführt hat. Und der zweite Professor, bei dem ich auch lernen durfte, ist Professor Dr. Gustav Horn. Bei dem hatte ich auch einige Fächer belegt und zu den beiden pflege ich heute noch freundschaftliche Kontakte.
Oh, das ist doch sehr schön. Das klingt auch, als hättest du Spaß in deinem Studium gehabt. Hast du es denn in der Regelstudienzeit abgeschlossen?
Ich habe in der Tat in der Regelstudienzeit abgeschlossen. Ich habe auch ein Kind bekommen damals am Ende des Studiums. Also ich habe VWL studiert von 1996 bis 2001 inklusive Kind. Mhm. Also ich hatte 2 Urlaubssemester auch. Ja, ich konnte auch mein BAföG reduziert zurückzahlen, weil ich in der Regelstudienzeit studiert habe. Es war nochmal eine Erleichterung. Aber ich war natürlich froh, dass ich auch überhaupt das BAföG beziehen konnte. Es ist ein sozialdemokratisches Baby, das will ich hier auch nochmal erwähnen. Ohne die Sozialdemokratie kein BAföG. Und das hat mir natürlich sehr geholfen, weil ich aus einem Elternhaus komme. Alleinverdiener, der Papa in einer Fabrik und es war alles nicht so ganz einfach. Deshalb war es gut, dass es das BAföG auch gab.
Das glaube ich. Ich glaube, auch heutzutage ist BAföG für viele noch eine enorme Stütze zumindest. Und du hast dann gesagt, dass deine Professoren dich auch zur Parteipolitik und zu den Gewerkschaften gebracht haben. Wusstest du denn schon immer, dass die rote Farbe auch deine politische Heimat ist? Oder gab es mal vielleicht auch irgendwelche Ausflüge in andere Richtungen?
Ja, als sogenanntes Arbeiterkind war ich schon mit Gewerkschaften vertraut. Mein Vater war Gewerkschaftsmitglied. Natürlich bekommt man die ganze Diskussion, wenn man sich mit diesen Fragen vertraut macht und sich für diese Themen interessiert, wer für was sich einsetzt und kämpft. Und Gewerkschaften spielen eine sehr große Rolle in der Verteilung von Wohlstand. Und ich muss auch sagen, ich bin erst Gewerkschaftsmitglied geworden, bevor ich Parteimitglied geworden bin. Und die Parteimitgliedschaft bei den Roten, sag ich mal, also in der SPD, war auch eigentlich inhaltlich naheliegend. Wie gesagt, weil ich selber von vielen sozialdemokratischen Positionen, Reformen profitiert habe. Dazu gehört das BAföG, wie eben erwähnt, aber dazu gehört auch eine Bildungspolitik seit den 70er Jahren. Ich habe eine Ganztagsgrundschule besucht in Berlin-Kreuzberg, eine der ersten Ganztagsgrundschulen bundesweit. Und diese Bildungspolitik geht auf Willy Brandt zurück. Und hätte ich, glaube ich, keine Ganztagsschule besucht, weil wir hatten dort Hausaufgabenbetreuung, kulturelle Angebote, Ausflüge natürlich auch die sprachliche Unterstützung. Meine Eltern haben zu Hause Türkisch gesprochen und ich konnte all das dort erlernen und habe viel Unterstützung gehabt, sodass mein weiterer Bildungsweg auch davon geprägt ist. Und wenn ich so die Vergleiche ziehe in den Freundeskreis von damals, gibt es eben Freundinnen, die einen anderen Bildungsweg haben, die eben nicht die Möglichkeit hatten, auf diese Ganztagsgrundschule zu gehen. Und das ist für mich sehr prägend gewesen. Dafür bin ich dankbar. Und deshalb ist die Sozialdemokratie für mich auch meine politische Heimat.
Okay, und welche Sprachen sprichst du dann alles?
Türkisch, Deutsch, Englisch. Französisch hatte ich auch mal in der Schule, aber das ist schon lange, lange her. Also ich verstehe es ein bisschen, aber ich würde mich nicht trauen, Französisch zu sprechen.
Okay, na immerhin. Und dann bist du wann Parteimitglied geworden? Beziehungsweise wann bist du Gewerkschaftsmitglied geworden? Das war ja der vorherige Schritt.
Ich bin im Jahr 2002 Gewerkschaftsmitglied geworden bei Verdi und 2005 Parteimitglied. Okay, SPD.
Gut. Und dann, als du Parteimitglied geworden bist, hast du dann direkt irgendwelche Ämter dort bekleidet oder warst du erstmal nur einfaches Mitglied sozusagen? Wie hat sich die parteipolitische Laufbahn entwickelt?
Ja, wir als SPD sind basisdemokratisch, vergleichbar mit anderen Parteien, aufgestellt. Wir haben den Bundesverband, das ist die SPD-Bundesvorstand, mit der Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus, auch in Kreuzberg in meinem Wahlkreis. Und dann haben wir 16 Landesverbände. Also bei der SPD Berlin bin ich dann gelandet. Und innerhalb der SPD Berlin gibt es nochmal Kreisverbände, je nach Bezirk, 12 Kreisverbände. Und ich bin immer noch im SPD-Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg. Und unterhalb dieses Kreisverbandes gibt es nochmal sogenannte Abteilungen oder Ortsvereine. Und ich bin in der Abteilung 61. Das ist in Kreuzberg 61. Und dort Mitglied. Dort habe ich auch angefangen und bin heute auch da engagiert. Und das ist alles ehrenamtlich natürlich. Man nimmt ehrenamtliche Parteifunktionen wahr. Ich habe das dann nicht gleich mit Parteieintritt gemacht, sondern vielleicht ein Jahr später, dass man dann stellvertretende Abteilungsvorsitzende wird. Oder ich war auch bis vor 2-3 Jahren stellvertretende Kreisvorsitzende, Parteitagsdelegierte, Kreisparteitagsdelegierte, habe auch Anträge eingebracht, ganz viele sogar. Und das ist alles ehrenamtlich. Aber natürlich auch vor Ort sehr wichtig, weil es auch in der Kommune, also in den Bezirken, sehr wichtige Dinge gibt, die zu entscheiden sind. Und wir uns natürlich inhaltlich mit Anträgen einbringen, um dann hoffentlich Mehrheiten dafür zu gewinnen, dass sich das konkret auch in Politik, in Realpolitik umgesetzt wird.
Okay, das heißt, es gab erstmal eine Menge kleinere Schritte sozusagen und dann bist du 2013 ja im Bundestag gelandet. War das auch deine erste Bundestagskandidatur?
Genau, ich habe 2013 für den Deutschen Bundestag kandidiert. Es war meine erste Bundestagskandidatur und bin über die SPD-Liste der Berliner SPD in den Bundestag eingezogen.
Okay, und du hast gesagt, du bist Finanzpolitikerin oder auch Finanzexpertin. Und waren das dann die Ausschüsse, also hast du dann direkt zum Einzug in den Bundestag die Ausschüsse belegen können, die du belegen wolltest? Oder hat das nicht ganz so geklappt?
Genau, es gibt eine Menge an Ausschüssen, über 20 Bundestagsausschüsse gibt es und man wird angeschrieben, also die KandidatInnen werden angeschrieben vor der Bundestagswahl, was ihre Interessen und Wünsche sind. Mhm. Und dort darf man auf diesem Formular seinen Wunsch äußern und ich habe auch als erstes gleich den Finanzausschuss angegeben, weil ich der Meinung war, dass ich mich mit meinem Bildungshintergrund bestmöglich einbringen möchte und als Volkswirtin das im Finanzausschuss tun kann. Der Finanzausschuss ist ein sehr wichtiger Ausschuss. Da geht es um die Einnahmen des Staates, die ganz wichtig sind, damit der Staat eben auch lenkend einwirken kann und auch für die Daseinsvorsorge investieren kann. Und es geht auch um die Ausgaben des Staates. Das macht dann der Haushaltsausschuss. Wenn politische Entscheidungen über bestimmte Konzepte getroffen werden. Und es gibt nicht viele Volkswirte, das hat sich ein bisschen geändert, würde ich mal sagen, in der letzten Zeit, aber es gab damals nicht viele Volkswirte oder Volkswirtinnen, die im Bundestag sind.
Okay, und warst du dann von Tag 1 an glücklich mit der Entscheidung oder gab es auch mal einen Punkt, wo du dir gedacht hast, es wäre auch interessant gewesen, mal in was anderes reinzuschnuppern?
Und nein, genau, es gibt viele interessante Bereiche, Arbeit und Soziales ist so ein Bereich, aber auch Wohnen ist so ein Bereich und das also nur weil ich nicht in dem Ausschuss bin, bedeutet das nicht, dass ich mich mit diesen Themen nicht beschäftige. Mhm. Ich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Wohnen, weil das mittlerweile nicht nur in Berlin eines der zentralen Fragen ist. Die Menschen machen sich zu Recht Sorgen um die eigenen vier Wände, weil die Mieten eben exorbitant steigen. Also das Thema habe ich auch so mitbegleitet. Und auch Arbeit und Soziales ist mir ein sehr wichtiges Thema. Und im Zuge der Digitalisierung, Strukturwandel, sind hier viele Bereiche eben davon betroffen, umgekrempelt zu werden. Und die Menschen haben Angst, dass sie mit der Digitalisierung bzw. Transformation auf der Strecke bleiben. Mhm. Und da gilt es eben dafür zu sorgen, dass sie mitgenommen werden und Beschäftigungsmöglichkeiten erlangen. Es geht aber auch um den Mindestlohn und viele andere Fragen. Die Renten, auch sehr wichtig, auch für junge Menschen sehr wichtig. Also ich habe auch diese Themen weiter schwerpunktmäßig begleitet.
Darf ich fragen, wie? Weil ich glaube, als Abgeordnete hat man ohnehin schon einen sehr, sehr krassen Zeitplan. Wie nimmt man sich da die Zeit? Wie schafft man das?
Ich finde es schön, dass du das erwähnst. Viele Menschen wissen nicht, wie viel Zeit wir für unsere Arbeit aufwenden. Es ist wirklich sehr viel. Und natürlich versucht man sich auch Grenzen zu setzen, weil der Tag auch begrenzt ist allein. Eben. Und man ist immer überlastet und sagen wir, nein, nicht auch das, nicht auch das, es geht nicht mehr, wir haben keine Kapazität mehr. Genau, aber ich habe den Eindruck, es wird immer mehr, ehrlich gesagt. Und das Leben, der Tag reicht einfach nicht dafür. Ja. Das ist schon so.
Okay, das glaube ich sofort. Okay, und jetzt bist du ja auch noch frisch gebackene Staatssekretärin. Wie ist das zustande gekommen? Wie bist du das geworden? Wird man dann angerufen und gefragt, du, hast du Kapazitäten, hast du Zeit und Lust? Oder wie läuft das?
Ja, genau. Das kam auch sehr überraschend, auch überraschend für mich. Das wird sehr, sehr vertraulich in einem engen Kreis, glaube ich, durchgesprochen und ausdiskutiert. Ich wusste das nicht. Mhm. Ich habe davon einen Tag vorher erfahren. Ich wurde angerufen. Mhm. Genau, und dann weiß man das halt und muss sich entscheiden, ob man das machen will oder nicht. Und ich habe mich dazu entschieden, das zu machen, weil es eine sehr wichtige, es ist eine der zentralen Fragen unserer Zeit, die Wohnungsfrage. Auch einer meiner Schwerpunkte in der Vergangenheit und daran mitzuwirken, hier für Mieterinnen und Mieter einen besseren Schutz vor Verdrängung zu gewährleisten, aber auch für mehr bezahlbaren Wohnraum zu sorgen, ist einer der entscheidenden Herausforderungen und daran mitzuwirken, dass das auch alles so gut gelingt, war mir sehr wichtig und deshalb habe ich zugesagt.
Okay, sehr schön. Und was hat das dann alles so nach sich gezogen? Also was musstest du dann noch machen? Gab es da noch irgendwelche großen Umstellungen in den Arbeitsabläufen? Musstest du noch mehr irgendwie Formulare ausfüllen? Wie kann man sich das Ganze vorstellen?
Also es ist ja schon ein Wechsel vom der Legislative, also wir sind ja im Parlament Gesetzgeber, in die Regierung. Und das musste ich auch erstmal konkret auch lernen. Ich werde auch gleich einige Beispiele dazu nennen.
Ich bin gespannt.
Genau, also man ist Teil der Regierung und das muss man auch verinnerlichen. Das tue ich auch jeden Tag und das wird auch immer besser.
Okay.
Ich habe zum Beispiel in einer Ausschusssitzung, wo auch die parlamentarische Staatssekretäre teilnehmen, ging es unter Top 1 Wahl der Stellvertretung, Stellvertreter, stellvertretenden Ausschussvorsitzenden und so weiter. Und dann wurde zunächst einmal über das Verfahren abgestimmt, per Handzeichen. Und ich habe dann mitgestimmt. Ja, das, ich darf ja nicht mitstimmen.
Aber das muss man ja erstmal wissen.
Das muss man erstmal wissen, so. Aber es war halt automatisch, nicht? Ich sitze in einem Ausschusssaal. Ich habe 8 Jahre lang immer mitgestimmt. Ja. Und da habe ich auch mitgestimmt. Dann gab es den Einwurf, ja, Regierungsmitglieder dürfen sich nicht an der Wahl beteiligen und so weiter. Klar. So. Oder als ich, wir haben auch sehr umfangreiche Präsenzdienste auf der Regierungsbank im Plenum des Deutschen Bundestages. Und dort sitzt man als Regierungsvertreterin und darf natürlich auch nicht reinrufen oder klatschen oder so. Und da habe ich auch geklatscht und dann guckten auch alle.
Ja.
Genau, also das sind so Kleinigkeiten natürlich. Genau, die passieren mir aber nicht nochmal, hoffentlich.
Okay, ja eben, man lernt ja aus seinen Fehlern und woher soll man das wissen? Weil für Abgeordnete gibt es ja auch so ein schönes Handbuch für Abgeordnete, aber für Staatssekretäre wahrscheinlich nicht.
Genau, nee, es gibt so Leitlinien, also rein formale, juristische Sachen, ne, aber so wie man sich verhält und so, so ein Knigge für Staatssekretäre gibt's nicht, nee.
Okay, und wir kennen uns ja jetzt auch schon eine ganze Weile und zwar über den Wirecard-Untersuchungsausschuss. Erinnerst du dich noch an diese Tage?
Natürlich erinnere ich mich an diese Tage und an dich.
Das ist schön.
Ja, wir haben da Tag und Nacht zusammen gehockt, du ja auch.
Genau.
Und hast schön berichtet, das waren tolle Berichte, vielen Dank dafür.
Dankeschön für das Lob.
Ja, das war, ist wirklich so, das meine ich auch so. Und das war eine der spannendsten Erfahrungen, die ich in meiner politischen Laufbahn hatte. Und was wir da zutage gefördert haben, sage ich mal, im wahrsten Sinne des Wortes, war schon sehr erkenntnisreich.
War das denn dein erster Untersuchungsausschuss?
Das war mein erster parlamentarischer Untersuchungsausschuss. Wir waren 2 Mitglieder von der SPD und wir haben in relativ kurzer Zeit viele Akten abgearbeitet, deshalb dann auch die Nachtsitzungen bis morgens in die frühen Stunden, 4, 5 Uhr. Aber der Bericht, den wir abgeliefert haben, der ist sehr umfassend und ist, glaube ich, auch für die Ermittlungsbehörden sehr, sehr hilfreich. Und viele Entscheidungen dazu stehen ja noch aus und ich verfolge das noch mit Interesse, also dieses Unternehmen mit Interesse weiter.
Es werden ja jetzt auch Möbel versteigert von Wirecard. Gucken die Abgeordneten aus dem Untersuchungsausschuss da auch mit so einem Auge drauf und denken sich so, irgendwie so ein Schreibtisch daraus wäre ja schon ganz nett zu haben oder habt ihr das gar nicht mitbekommen?
Doch, wir haben das mitbekommen. Es gibt ja auch einen Markt auf Twitter dafür und im Internet dafür. Und ich hatte eigentlich den Kickertisch im Visier. Aber der ist, glaube ich, von 20 Euro jetzt auf 400 Euro angestiegen.
Ja, gut.
Ja.
Dann wird das kein 400-Euro-Kickertisch, nehme ich mal an. Okay, verständlich. Gut, und ich erinnere mich an eine Sitzung, wo es eine relativ unscheinbare Frage gegeben hat, die dann doch dafür gesorgt hat, dass einige Köpfe gerollt sind. Hast du denn eine Lieblingsfrage aus dem Ausschuss und erinnerst du dich noch daran?
Es war ehrlich gesagt eine rhetorische Frage. Ich hätte niemals gedacht, dass die Antwort die gewesen ist, die ich bekommen habe.
Ja.
Und es hieß ja auch, wir sind der Ausschuss mit den meisten rollenden Köpfen.
Ja.
Und das war der erste
Kopf. Ja, genau. Kopf. Magst du noch mal kurz schildern, wie es dazu gekommen ist?
Wir hatten einen Vertreter von der APAS vor Ort in der Vernehmung im Untersuchungsausschuss und die APAS ist die Stelle, die die Abschlussprüfer beaufsichtigt. Mhm. Und die Abschlussprüfer standen natürlich auch mit den lupenreinen Testaten, wie ich immer gesagt habe, auch im Fokus des ganzen Untersuchungsausschusses. Und ich wollte einfach nur wissen, ob die APAS auch ihre Unabhängigkeit wahrt, wie es da aussieht, und hatte den APAS-Chef gefragt, ob er denn Wirecard-Aktien je besessen hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Antwort so ausfallen würde. Und er hat dann geantwortet, ja. Und dann habe ich nachgehakt, wie, ja, wann? Bis wann? Und dann hat er sich auch relativ spontan, man hatte sofort gesehen, dass er mit dieser Frage sich überhaupt gar nicht beschäftigt hat vorher, also dass so eine Frage überhaupt gestellt werden würde, und hat spontan auch das gesagt, was er gemacht hat, nämlich, dass er im Besitz von Wirecard-Aktien war, auch vor dem KPMG-Bericht diese dass er nach dem KPMG-Bericht im Mai sich Wirecard-Aktien gekauft hat, die gehalten hat und dann erst ein paar Monate später, nachdem wirklich klar war, dass dieses Unternehmen, diese Luftbuchungen nämlich existierten, dass er dann feststellen musste, dass er ein mieses Geschäft gemacht hatte mit diesem Kauf. Und da stellt sich für mich die Frage, ist die APAS eigentlich unabhängig? Und was sind die Compliance-Regeln in diesem Haus? Und dadurch kam das Ganze eigentlich zum Rollen, auch mit den Compliance-Regeln in Ministerien. Und das hat schon eine Menge angestoßen. Und wegen dieser fehlenden Compliance, also dass ein APAS-Chef, der sich intensiv mit bestimmten Unternehmen Geschäftsberichten, Zahlen beschäftigt, dass er solche Insider-Geschäfte macht. Ne? Das war unvorstellbar, aber es war so. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass auch solche Institutionen sich neu aufstellen und auch Ministerien ihre Compliance-Regelungen überprüfen. Und das ist eine gute Sache.
Und wie bist du auf diese rhetorische Frage gekommen?
Ja, gute Frage. Wir haben halt als in der Vorbereitung der Untersuchungsausschüsse mit meinem Team haben wir uns da zusammengesetzt, jede Woche, wenn es diesen Untersuchungsausschuss gab, und haben uns halt bestimmte Sachen durch den Kopf gehen lassen, was könnte man fragen und so weiter. Und dann kriegt man natürlich über die Medien mit, wie es um den Aktienkurs sich verhalten hat. Und dann kommt man einfach auf die einfache Frage, meinst du, ob der eine Aktie, ob der Aktien besitzt? So, ne?
Ja.
Und eigentlich ganz logisch, aber muss man erstmal drauf kommen.
Eben, genauso. Irgendwie alles andere, es war so vielsagend und so groß und es war eine kleine Frage, die am Ende ja für rollende Köpfe gesorgt hat.
Ja.
Und es war sehr spannend zu beobachten. Aber dann ist man wahrscheinlich auch hinterher so ein bisschen stolz, wenn man dann da die richtige Frage gestellt hat, die zu Veränderungen der Compliance-Regeln überall führt, oder?
Ja, absolut. Bin ich schon, muss ich sagen. Und das ist auch nicht einfach. Man ist auch nicht immer top, also jede Sitzung. Ne? Man hat manchmal so, dann denkt man sich, okay, ich habe jetzt nicht so gute Fragen gestellt. Bei der nächsten Sitzung ist es dann anders.
Ja.
Ne? Und das lernt man ja auch nicht. Man hat das Gefühl, man ist ein Detektiv und muss so spezifische Fragen stellen, um was rauszufinden. Das muss man auch erstmal lernen.
Ja.
Das wusste ich, konnte ich auch am Anfang nicht. Aber auf diese Frage, die eigentlich ja ganz einfach ist,
eben,
bin ich schon stolz, muss ich sagen.
Ja, kannst du auch sein. Okay, ja, es war auf jeden Fall ein sehr spannender Ausschuss und sehr interessant zu beobachten. Ist da denn noch irgendwas Spannendes passiert? Also hast du noch irgendwas Krasses da aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss im Kopf?
Also für mich, ja, vielleicht zwei Momente. Der eine Moment ist, dass Herr Braun ja auch als Zeuge vorgeladen war und auch aufgetaucht ist tatsächlich. Das war schon so ein ganz kalter Moment, würde ich mal sagen, wie er den Raum betreten hat, wie er sich umgedreht hat, nochmal die Lage gecheckt hat, wer ist hier alles, aber so eiskalt und sich dann hingesetzt hat und 230 Mal den gleichen Satz vorgelesen hat.
Ja.
Ja, gefühlt. Genau, das war schon sehr merkenswert, muss man sagen. Mhm. Der zweite Punkt ist die Rolle der Wirtschaftsprüfer, die mich sehr intensiv beschäftigt hat, weil nicht nur für mich, sondern für viele andere auch, es nicht nachvollziehbar ist. Wirtschaftsprüfung ist ein öffentlicher Auftrag, der ist irgendwann entstanden nach der ersten Weltwirtschaftskrise in Deutschland, also in den 30er Jahren. Und damit sowas nie wieder auftritt. Und der Wirecard-Skandal ist eines der Skandale nach der Nachkriegsgeschichte. Sowas Ähnliches gab es noch nicht. Und wie es sein kann, dass ein Wirtschaftsprüfungsinstitut jahrelang, 8 Jahre lang, lupenreine Testate erteilt, also indem es bestätigt, hier stimmt alles. Und das bei einem Unternehmen, das zwar international tätig ist, aber wo man das, wie wir lernen mussten auch, hätte ganz einfach überprüfen können und warum diese Überprüfung nicht so stattgefunden hat. Also es beschäftigt mich noch heute, muss ich sagen.
Ja, verständlicherweise.
Genau, und ich glaube, hier wird noch eine Entscheidung fallen. Das wird abzuwarten sein.
Okay, ja, dann bleibt uns da nichts übrig als abwarten. Ich würde noch mal kurz zu dir als Person kommen. Gibt's denn noch irgendwas, was man unbedingt über dich wissen sollte?
Also gesagt, meine Kinder sind mir sehr wichtig, für die ich wenig Zeit habe, leider, aufgrund meiner politischen Arbeit. Mein Sohn besucht die erste Klasse. Und ich versuche, soweit es geht, auch natürlich Zeit freizuräumen, was nicht so einfach ist. Und ich möchte in Zukunft auch diese Zeit für meine Familie haben. Mal gucken, wie das klappt.
Ja.
Genau, und da bitte ich natürlich auch um Nachsicht.
Okay, ich drücke dir die Daumen, dass das irgendwie klappt mit ein bisschen mehr Zeit freischaufeln. Und ja, ich hoffe, da haben alle Verständnis für, dass Familie wirklich wichtig ist. Okay, prima. Ich frage meine Gäste dann zum Schluss auch immer noch, ob sie sonst noch was auf dem Herzen haben und wie wir die Folge betiteln wollen, wenn du da noch was sagen magst.
Kreuzberg.
Einfach nur Kreuzberg?
Oder Roter Berg.
Roter Berg finde ich besser. Das finde ich gut.
Ja.
Dann würde ich noch deinen Namen dahinter machen.
Genau, weil mein Name kann ja keiner aussprechen.
Ja.
Deshalb vielleicht Roter Berg.
Ja, genau. Okay.
Dann kann man das erklären.
Dann machen wir das. Super. Und ansonsten bist du alles losgeworden, was du auf dem Herzen hattest?
Ja, für heute, ja.
Prima. Wunderbar. Dann würde ich mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit und das Gespräch bedanken. Ich wünsche dir alles Gute für die Arbeit als Staatssekretärin und bin da ganz gespannt, das zu beobachten. Und ja, bin gespannt, wie oft ich dich dann auf der Regierungsbank sehe. Das ist ja dann der Rollenwechsel. Und ich drücke dir auch die Däumchen, dass dir da diese kleinen Fehltritte sozusagen nicht mehr passieren. Aber bin da guter Dinge.
Okay. Ja, vielen Dank auch an dich und mach weiter so. Es ist ein toller Podcast und ich bin gespannt auf diese Ausgabe.
Dankeschön. Dann verabschiede ich mich noch von allen Hörerinnen und Hörern und sage wie immer over and out.